wenn die Mannschaft mit Florian Fulland am Samstag grandios mit 5:0 gewinnt, was geht dann in Ihrem Kopf vor?
Dann freue ich mich.
Rückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die 83. Ausgabe. Herzlich willkommen, liebe Hörer, in einer Woche, die ereignisreich war. Der VfL Osnabrück hat einen neuen Trainer, zumindest einen Interimstrainer. Florian Fulland hat übernommen. Marco Grote und Dennis Dogan sind nicht mehr da, weil der VfL Osnabrück in Darmstadt am Wochenende mal wieder verloren hat, mal wieder 0:1. Darüber wollen wir sprechen in diesem Podcast. Wir haben ein buntes Potpourri zusammengestellt an vielen Gesprächspartnern, bauen also über den ballfernen Zehner auf und gehen dann ab und zu in eine Dreierkette, die in die Hörerreaktionen so ein bisschen abkippt. Als erstes begrüßen möchte ich aber meinen asymmetrischen Linksverteidiger am Mikrofon. Stefan Alberti ist wieder da. Stefan, hallo, moin.
Vielen Dank, ja. Und Benjamin Kraus müssen wir natürlich auch, der Mann am Mikro, ja, der asymmetrische Linksverteidiger. Du bist dann, glaube ich, die kippende Zehn vermutlich.
Genau, der breitstehende Zehner ist noch übrig. Den haben wir noch nicht genommen. Ja, Spott über den 1. FC Nürnberg und seinen Trainer geht noch. Die haben auch verloren am Wochenende, stehen auch noch so ein bisschen in der Region, wo der VfL rumdümpelt, allerdings auch schon ein bisschen davor. Und Osnabrück ist dahinter, 15. Platz geblieben, weil Darmstadt 0:1 und irgendwie ein Spiel nach altbekannten Muster, Stefan, ne? Du hast es bestimmt gesehen.
Ja, also klar, wir haben es natürlich zu Hause in unseren Homeoffices am Sonntag am Fernseher verfolgt. Du warst ja live im Stadion, wirst ja auch gleich nochmal deinen Eindruck schildern. Aber ja, es war wieder eines der Spiele, wo ich ehrlich gesagt auch von ziemlich früh an, von den ersten Minuten an, sofort das Gefühl hatte, das wird heute wieder nichts. Das hat mit Körpersprache zu tun, aber auch mit dem Gesamtauftritt. Ne? Ich vergleiche das immer gerne in den letzten Wochen mit dem Auswärtsspiel in Braunschweig, wo ich auch persönlich vor Ort war, wo man von der ersten Minute an damals das Gefühl hatte, hier kann es nur einen Sieger geben, das ist der VfL. Und wir erleben jetzt seit Wochen im Grunde genau das Gegenteil von der ersten Minute an, dass man sofort das Gefühl hat, das geht heute wieder in die Uhr. Und so ist es leider in Darmstadt ja auch gewesen.
In der Tat. Also es ist spannend, dass Fußball ganz oft dann so ein bisschen an so Kleinigkeiten hängt. Interessant wäre sicherlich die Frage gewesen, was wäre passiert, wenn der Kopfball von Marc Haider am Ende reingeht. Der VfL seit erstmals seit längerer Zeit auch mal wieder einen Punkt holt in Darmstadt, auch bei einem direkten Mitkonkurrenten. Könnte dann, auch wenn es nur ein Unentschieden ist, auch so ein bisschen so ein Lucky Punch sein, der einen vielleicht sogar mal wieder richtig gut voranbringt. Ich denke da, wenn man an die letzte Saison zurückschaut, auch an dieses 1:1 in Karlsruhe, wo Marcos Alvarez eben bei einem direkten Konkurrenten auswärts den schon feiernden Gegner richtig einen reingedrückt hat. Das war auch ein nicht ganz unwesentlicher Baustein am Ende auf dem Weg zum Klassenerhalt. Der ist dann halt diesmal ausgeblieben. Ne? Und dann ist es in der Tat so, wie du sagst, es war jetzt das 7. Mal eine Niederlage, das 6. Mal auch knapp, also mit einem Tor Abstand, wenn ich es richtig im Kopf habe. 0:1 war 4 oder 5 Mal dabei. Und der Spielfilm ist halt immer gleich. Also der VfL ist nie total weg von der Musik. Diesmal war das Spiel vielleicht auch ein bisschen anders, weil es gegen den direkten Mitkonkurrenten ging. Also Osnabrück hatte durchaus mehr Spielanteile als zuletzt, was aber einfach halt an Kräfteverhältnissen in Bezug auf den Gegner lag. Aber das alte Problem ist halt tatsächlich gewesen, man hat nie das Gefühl, dass sobald es in die gefährliche Zone beim Gegner kommt, halt irgendwas passiert. Und wenn es dann doch mal so ist, dass man durchkommt, weil sie einmal den Sebastian Kerk vergessen haben auf der anderen Seite, der dann von Taferzhofer diese hohe Flanke bekommt, dann es ist irgendwie erstaunlich, dass dann bei so einem guten Techniker leider die Annahme im Moment nicht klappt, der Abschluss überhastet ist, weil er den Gegenspieler näher kommen sieht übers Tor. Luke Ihos kann vor der Pause den Ausgleich durchaus machen, finde ich, da am zweiten Pfosten, nachdem Maurice Moultop sich links mal gut durchsetzt und den Ball direkt reinbringt, hinter die Abwehrkette zwischen den Torwart. Das sind vielleicht so Dinge, die dann einfach auch noch reingegangen sind in der Phase, die gut läuft. Aber jetzt fehlt dann einfach so dieses Vertrauen, so reinzugehen und zu sagen, yo, den mache ich jetzt rein. Und dann entsteht dieses Gefühl, dieses, boah, wir können hier spielen, ne? Wir können hier machen und tun. Und es läuft einfach immer gleich. Und das ist, glaube ich, dann auch wohl der entscheidende Grund gewesen für das, was dann danach passiert ist.
Genau, und du hast gerade den schönen Vergleich gezogen zu der Vorsaison mit Alvarez in der Nachspielzeit. Du meinst das Spiel wahrscheinlich in Karlsruhe, wo wir ja beide waren, wo Alvarez ja in der Nachspielzeit noch das 1:1 erzielt hatte, was in dem Spiel, aber wenn ich mich recht erinnere, ja hoch verdient war. Da hatten wir eine zweite Halbzeit erlebt, wo der VfL wollte, wo gedrückt wurde und wo das 1:1 überfällig war. Also ein ganz anderes Auftreten. Und hier war das dazu im Vergleich in Darmstadt ein laues Lüftchen.
Also sie haben es versucht. Das ist, man muss wirklich auch immer fair bleiben und echt tatsächlich immer dazu sagen, der Wille und die Einsatzbereitschaft, das hat auch Marco Grote bis zuletzt betont und zwar zu Recht, wie ich finde, ja, der ist der Mannschaft nie abzusprechen gewesen. Es ist nicht, dass da irgendeiner gegen den Trainer gespielt hat oder keinen Bock hatte mehr zu gewinnen. Aber es ist dann diese letzte Prozent, dann benutzt man tatsächlich immer ganz gerne den Wort Überzeugung, Vertrauen in die eigene Stärke und auch so dieses Ding, oh, jetzt fliegt der Ball rein, ich mach den jetzt und nicht so dieses, oh, boah, was ist jetzt, wir sind irgendwie gerade nicht so richtig im Flow und dann kommt man vielleicht nicht so richtig ran oder macht dann den Lupfer auch nur so halbgeil, wie halt Niklas Schmidt bei seiner Chance, als er reingekommen ist, sodass der Torwart ihn dann halt doch noch hält und dann schießt man so einen Torwart warm, dass er dann den schon, finde ich, gut platzierten Kopfball von Haider, was nicht so schwierig, nicht so einfach, klar, wenn er direkt in die Ecke geht, ist er wahrscheinlich drin, aber er ist vor dem ersten Pfosten, er kriegt den mit Druck drauf, so richtig viel besser geht er nicht aus der Situation. Und dann holt ihn halt der Torwart auch noch mit Glück und Geschick überragend raus. Ja, und dann kommen die Faktoren eben so zusammen, wie sie so zusammenkommen. Und das waren jetzt aber tatsächlich auch die vier Chancen, die dann auch die einzigen waren. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen wenig angesichts der Anteile, weil der VfL schon nicht nur mitgespielt hat, sondern ich glaube sogar mehr gespielt hat als Darmstadt, die eher einen einfacheren Weg gesucht haben zum gegnerischen Tor.
Aber ich glaube auch nicht, wenn dem VfL jetzt durch den Haider-Kopfball vielleicht noch das 1-1 gelungen wäre, dass die Entscheidung von Benjamin Schmiedes anders ausgefallen wäre. Ich glaube, er hätte trotzdem so gehandelt, weil das die Gesamtsituation einfach nicht mehr passte. Mhm. Was mit vielen kleinen Bausteinen zusammensetzt. Aber das wollen wir jetzt ja in diesen nächsten Minuten vielleicht noch versuchen, ein bisschen zu ergründen.
Genau. Also es war nach dem Spiel war es mir eigentlich relativ schnell klar, dass jetzt wohl was passieren wird. Das war eigentlich, glaube ich, auch allen Beteiligten klar, die dort unterwegs waren, wenn man auch die Körpersprache der Trainer dann betrachtet hat, die einfach wahrscheinlich auch in der Woche schon ein bisschen so die Anzeichen mitgekriegt haben, dass sich halt die Stimmung so ein bisschen ändert. Und also ging es jetzt nicht drum, irgendwie jemand abzusägen, das nicht, aber es ging halt drum, dass einfach irgendwann mal eine Wende her muss und wenn sie halt dann nicht gelingt, dann sind das eben die berühmten Mechanismen des Geschäftes und die waren bestimmt nach dem Spiel, nach dem Schlusspfiff am Sonntag klar, dass sie jetzt greifen und am Montagmorgen hat sie der Verein ja auch dann verkündet. Marco Grote ist entlassen worden, genauso wie der Co-Trainer übrigens, Dennis Dogan ist auch nicht mehr da. Wir haben auch mal unsere Hörer gefragt, was sie von der Entscheidung halten und wir hören uns mal den ersten Block der Reaktionen an zum Thema, war denn die Trainerentlassung von Marco Grote richtig?
Guten Tag, mein Name ist Ronan Morris. Ich denke, die Entscheidung, Marco Grote zu feuern, war letztlich doch richtig. Ich muss zugeben, dass ich sehr lange von ihm überzeugt war und ich finde es auch ein sympathischer Trainer. Und man merkt jetzt, glaube ich, am Zuspruch der Fans auch, dass keiner ihm das menschlich irgendwie übel nimmt, was da vorgefallen ist, mehr oder weniger. Aber im Endeffekt muss der Trainer bzw. muss der Sportdirektor eine sportliche Entscheidung treffen.
Mein Name ist Joachim Kork. Also mit der Trainerentlassung, da habe ich so ein zwiespältiges Gefühl. Mir tut der Trainer unheimlich leid. Beim 1-1, wenn die das 1-1 noch geschossen hätten, unser lieber VfL, denke ich, wäre die Entlassung noch kein Thema gewesen. Und irgendwann muss natürlich auch auf der anderen Seite, ja, jetzt müssen Siege kommen, ganz einfach. Ich hätte ihm das noch zugetraut.
Mein Name ist Marco Böllner. Und ich muss leider sagen, dass die Entlassung des Trainers für mich längst überfällig war. Die Auftritte von Woche zu Woche waren eigentlich immer gleich. Eine Weiterentwicklung oder gar Verbesserung war für mich überhaupt nicht zu erkennen, auch wenn Marco Grote in den Pressekonferenzen immer kleine Schritte in die richtige Richtung erkannt haben will.
Ja, das war vielleicht auch was viele am Ende fast sogar ein bisschen genervt hat. Aber das ist ja auch logisch und das ist auch bestimmt für den Marco Grote selbst frustrierend gewesen, weil was man schon sagen kann, der Fortschritt im Vergleich zu dieser wirklich miesen Phase nach den Spielen gegen HSV und Aue vor allem, der war ja schon da. Also der Schritt nach vorn gegen Fürth, gegen Bochum und das dritte Spiel in Hannover, genau, wo auch knapp verloren ging, das muss man schon Marco Grote zugutehalten. Also es war keine stetige Abwärtsspirale, zumindest nicht, was die Leistung anbetrifft.
Genau, und letzte Woche auch das Bochum-Spiel, die zweite Halbzeit, die war ja auch zumindest Hoffnung geben. Da haben wir beide ja uns auch letzte Woche schon drüber unterhalten. Aber im Gesamtpaket halt einfach zu wenig. Ne? Und was der eine Hörer vorhin gesagt hat, dass er denkt, wenn der VfL das 1-1 in Darmstadt noch gemacht hätte, ich habe es ja vorhin schon einmal kurz angedeutet, ich glaube nicht, dass das nach diesem Spiel in Darmstadt dazu geführt hätte, dass die Entscheidungsfindung von Benjamin Schmiedes eine andere gewesen wäre. Das wäre, glaube ich, genauso gekommen.
Ja, da ist der Widerspruch zwischen euch beiden, wobei ich da auch tatsächlich, glaube ich, mehr auf deiner Seite bin. Außer es wäre so ein fantastischer Befreiungsschlag auch moralisch gewesen. Es ist letztlich müßig darüber zu spekulieren. Fakt ist, es ist dann so gekommen, wie es gekommen ist. Wo alle sich auch sicherlich darüber einig sind, ist, dass es einem für Marco Grote persönlich leid tut, weil das ein gerader Typ ist, ne?
Absolut, ja. Also das muss man hier, glaube ich, deutlich trennen. Auch das können wir ja mit Fug und Recht von unserer Arbeit mit ihm in diesem halben Jahr behaupten, dass es menschlich immer ein sehr angenehmes Arbeiten mit ihm war und ein Geben und Nehmen war und er ein sehr zuverlässiger Gesprächspartner für uns gewesen ist. Und das muss man ja auch mal sagen, dieses Nachgefragt, was wir immer anbieten nach dem Spiel, das ist auch nicht selbstverständlich in dieser zweiten Liga. Es hat Dani Thun gemacht, aber es war lange nicht dann automatisch so, dass Marco Grote das hätte auch machen wollen oder sollen. Aber das war selbstverständlich für ihn. Also das war schon eine echte norddeutsche Frohnatur, mit dem man gerne reden konnte. Ne?
Und der vor allem auch hier echt einen Aufbruch erstmal geschafft hat im Sommer, den ihm die wenigsten zugetraut hätten. Also so ehrlich muss man, glaube ich, auch mal sein, dass auch wir beide wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet hätten, dass der VfL nach 11 Spielen in diesem Jahr mit 19 Punkten dasteht. Das ist ja diese krasse Diskrepanz, die es jetzt gibt, nach 11 Spielen 19 und jetzt nach 21, 22. Der Start war unglaublich und die ganze Art und Weise, es war fast eine gewisse Leichtigkeit, es lief irgendwie und hat der Trainer ja einen großen Anteil daran, auch mit seiner Art, dass er auch die Jungs so im Spiel nach vorne wahrscheinlich einfach auch so mit gewissen Freiheiten einfach hat machen lassen und das einfach so easygoing gesteuert hat und es lief.
Genau, also das hatten wir ja auch letzte Woche ja schon kurz angesprochen. Ne? Was haben wir in den ersten Wochen immer die neue Breite im Kader gelobt und die Leichtigkeit und dass auf jeder Position mindestens ein gleichwertiger Spieler noch ist. Und im Erfolgsfall, das ist auch nun mal eine Binsenweisheit, aber es ist halt so, im Erfolgsfall ist halt vieles einfacher und läuft vieles von alleine. Aber jetzt sieht man ja, was eine Negativserie dann auch bewirkt.
So ist es. Wir werden dazu übrigens auch Marc Haider noch hören gleich bei uns im Podcast und auch einen O-Ton von Benjamin Schmedes bekommen, der uns zum Videointerview auch bereitstand. Das später noch im Verlauf dieser Sendung. Jetzt gehen wir erstmal genau zu dieser Frage, die wir gerade schon diskutiert haben. Wie ist der VfL denn eigentlich in die Krise geraten und was sehen denn so unsere Hörer eigentlich als den entscheidenden Knackpunkt, den wir gerade schon versucht haben offenzulegen?
Klaus Rose. Ich bin der Meinung, dass es nicht ausreicht, Spieler zu verpflichten, die woanders nicht klargekommen sind, in der Hoffnung, dass sie in Osnabrück ihren zweiten Frühling erleben.
Aber man sieht halt auch an den Reaktionen in der letzten Woche beim Podcast, wie das VfL-Publikum gestrickt ist. Es wird sehr schnell immer diskutiert und es werden die alten Tugenden gefordert, lange Bälle, einfach den Ball nicht kurz, nicht klein hinten rumspielen und das ist halt auch keine Lösung. Wenn man den Ball in den eigenen Reihen hält, dann kann der Gegner schon mal kein Tor schießen und ich denke auch die Idee von Marco Grote hat man gerade am Anfang der Saison gut sehen können, Fußball zu spielen zu lassen und mit der Mannschaft und er wurde die ganze Zeit gelobt von allen Seiten und ich finde, das sollte man jetzt auch nicht am Ende vergessen, dass er eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat bis zum gewissen Punkt und jetzt sind sie in eine Abwärtsspirale geraten. Ich bin mir relativ sicher, wenn sie das Spiel gegen Würzburg über die Bühne gebracht hätten, würden wir diese Diskussion jetzt nicht mehr führen. Aber letztlich ist das Spiel gekippt gegen Würzburg und das war wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Ja, das Ding hat seinen Lauf genommen und ist dann irgendwie nicht mehr aufzuhalten gewesen.
Ja, war das der Knackpunkt, dieses Spiel 1-0 geführt gegen den Tabellenletzten damals, doch richtig abgeschlagenen Tabellenletzten, die Chance aufs 2-0 gehabt und am Ende dann 2-3 und zwischenzeitlich sogar mal 1-3, innerhalb von ein paar Minuten ist das passiert.
Ja, man hat ja, gewinnt ja mehr und mehr den Eindruck, dass das diese zweite Halbzeit gegen Würzburg irgendwie den Schalter in die negative Richtung umgelegt hatte. Seitdem lief es dann ja nicht mehr und klar, also da hat der Hörer nicht ganz unrecht. Also wenn der VfL tatsächlich das Spiel siegreich gegen Würzburg über die Bühne gebracht hätte, dann hätte er weiterhin zu dem Zeitpunkt Anfang Januar die Tuchfühlung an die Spitzengruppe zumindest gewahrt. Das hätte möglicherweise wieder ganz andere Kräfte freigesetzt. Das ist so. Ja, also das ist typisch Fußball, kann man da nur sagen. Ne? Und vielleicht möchte ich noch eine kurze Anmerkung zu dem ersten, Herr Rose war das, glaube ich, genau, der zur Einkaufspolitik was gesagt hat. Er sagte, dass er es nicht in Ordnung findet, beziehungsweise nicht erfolgsversprechend ist, Leute hierher zu holen, die woanders gescheitert sind. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir in der vergangenen Saison oder in den letzten 2 Jahren unter Daniel Thun gerade diese Einkaufspolitik gelobt haben, ne? Dass Spieler hier rangeholt wurden, die woanders eben auf dem Abstellgleis standen und hier wieder zu neuer Stärke gefunden haben. Das war ja so ein kleines Erfolgsrezept auch von Schmedes Thun, gerade solchen Charakteren hier wieder eine neue Chance zu geben. Mhm. Das ist mir jetzt einfach zu einfach zu sagen, das ist ein Grund dafür. Es mag vielleicht unterschwellig irgendwo ein Grund sein, aber das ist nicht der Hauptgrund.
Ja, das ist eine spannende Passage, auf die wäre ich jetzt auch nochmal eingegangen. Man kann es jetzt auch noch nicht abschließend beurteilen, was in dieser Saison der Fall ist. Aber genau, du hast den Hinweis gegeben, in der Vergangenheit hat es funktioniert. Wir können ja ein paar Beispiele nennen. Marcus Alvarez war ja so einer mehrmals, der eben woanders dann auch aufgrund von Verletzungen zum Teil zurückgeworfen worden ist, aber auch beim VfL dann immer wieder seinen Sprung nach vorne geschafft hat. Etienne Amenido ist für mich das Musterbeispiel, einer, der schon so gut wie raus war aus dem Profifußball und bis zu seiner Formschwäche jetzt in den letzten Wochen, und jetzt ist er auch noch verletzt, aber eigentlich ein überragender Bestandteil dieser Mannschaft war, ein eminent wichtiger Spieler, einfach von dem, was er auch mitbringt an individuellen Stärken, die man sonst so in dieser Mannschaft nicht sieht. Und wenn man es jetzt auf die aktuelle Transferperiode bezieht, ich sage mal, ohne den Sebastian Kerk, sähe es richtig dunkel aus jetzt, glaube ich, um den VfL Osnabrück, ne?
Genau, also dann sähe es ohne seine 8 Tore, die er bisher erzielt hat, dann wäre der VfL wahrscheinlich irgendwo zwischen Platz 16 und 18 und nicht auf 15.
Mhm. Aber natürlich kann man, oder es wird die spannende Frage, finde ich, auch sein, die man am Ende der Saison nochmal groß diskutieren kann. Dann kann man, glaube ich, auch richtig vergleichen, inwiefern die Mannschaft aus dem letzten Jahr vielleicht stärker oder schwächer war als die aktuelle. Also die Frage ist jetzt für mich persönlich zumindest noch nicht komplett beantwortet, weil letztes Mal in der Debatte klang es auch schon an, klar sind extrem wichtige Leute weggegangen, mit Felix Agu, mit Moritz Heyer natürlich, mit Alvarez und noch 2, 3 andere. Van Aken kann man auch noch nennen, als große Stütze in der Abwehr, die vielleicht jetzt auch in seiner Wichtigkeit noch ein bisschen einem bewusster wird, wenn man auch in die aktuelle Phase schaut, wo es schon auch in der zentralen Deckung den ein oder anderen problematischen Moment gibt, wie jetzt zum Beispiel eben auch beim Gegentor in Darmstadt wieder zu sehen. Klar, mal gucken, wie es ist. Timo Beermann ist natürlich gekommen als Säule, auch Kerk haben wir gesagt. Maurice Multop war jetzt mit Sicherheit auch nicht der Spieler, dem man hier direkt zugetraut hat, alles kurz und klein zu schießen, und der gerade als Lückenfüller ja schon extrem wichtig war, hat links gespielt, hinten rechts gespielt, musste da immer wieder auch fachfremd seine Aufgaben erfüllen und hat das eigentlich nie so schlecht gemacht, dass man jetzt sagen kann, an dem hängen wir uns jetzt auf. Aber klar, natürlich, die Abgänge zählen, und ob es dann im Endeffekt reicht, werden wir noch sehen müssen, ne?
Das denke ich auch, genau. Da muss man einfach, das ist, glaube ich, jetzt, wie du schon sagst, das muss man in einer späteren Endabrechnung mal sehen. Natürlich muss man ja auch die Personalie Groth, der jetzt verpflichtet wurde, weiter beobachten. Da kann man natürlich auch einem Benjamin Schmedes die eher nicht angenehme Frage stellen, warum wird so einer verpflichtet, der jetzt erstmal die nächsten Wochen ausfällt? Und im Moment steht ja auch noch in den Sternen, wann er zurückkommt, ob das im März tatsächlich auch klappt. Und da hat man sich einen geholt, der nicht sofort weiterhelfen konnte, ob man das lieber gelassen hätte. Aber auch das ist im Moment auch viel Kaffeesatzleserei. Ne?
Mhm, ja, das geht auch alles in Richtung Abwarten. Wir wollen das Kapitel, wie ist der VfL in die Krise geraten, Bilanz abschließen mit einem kleinen O-Ton von unserem Freund Johannes Roggenkamp, der auch die Saison ein bisschen analysiert hat, aber gleichzeitig dann am Ende auch nach vorne guckt mit der Frage, wie muss es weitergehen und was muss jetzt passieren? Hören wir mal rein.
Mein Name ist Johannes Roggenkamp, und ich muss sagen, dass es mir persönlich jetzt sehr leid tut für Marco Grote, dass er es nicht geschafft hat, die Mannschaft wieder auf den Erfolgsweg zurückzuführen. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, dass ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt, die richtige Entscheidung jetzt von Schmedes, ihn freizustellen und den Co-Trainer Dogan. Denn für mich ging eigentlich die negative Entwicklung schon seit dem Nürnberg-Spiel los, als der VfL klar 4-1 verloren hat. Seitdem gab es eigentlich selten wirklich gute Auftritte unserer Mannschaft. Klar, den 2-0-Sieg gegen Braunschweig, der sicherlich auch gut war, aber gegen auch einen sehr schwachen Gegner, muss man ehrlicherweise sagen. Das 2-1 gegen Kiel war ein richtig starker Auftritt, aber das war es dann auch schon. Ansonsten fand ich die Auftritte überwiegend sehr harmlos. Man muss sagen, dass der VfL sich quasi sehr selten gute Torchancen erspielt und auch immer ein Gegentor kriegt. Und da ist es natürlich leicht auszurechnen, dass man eben wenig Punkte holt. Deshalb finde ich es richtig. Wer jetzt kommt, klar, es kursieren viele Namen. Gramotzes, Kuschinat. Ich habe auch schon den Namen Nils Drube gehört. Das sind sicherlich auch interessante Personen. Ich weiß nicht, wer es schafft, diese Offensivschwäche zu beheben beim VfL. Ich hoffe einfach, es wird ein Trainer sein, der sich voll mit der Aufgabe identifiziert und der es schafft, die Mannschaft auch mitzunehmen. Denn was auch fehlt, ist ein klares Führungsteam auf dem Platz. Ich finde es sehr schade, dass wir keine wirklich zentrale Achse haben, die wirklich auch konstant spielt. Ich glaube, das ist ein großes Problem, wie wir sie mit Tafazofa und Blacher hatten. Da wurde sehr viel rotiert im Zentrum. Vielleicht kann man da versuchen, wieder eine Konstanz reinzubringen. Und dann würde ich Reis auch gerne mal auf der 10 sehen vielleicht. Ich glaube, da könnte er einige Akzente besser setzen nach vorne. Und dann denke ich auch, dass wir vielleicht offensiv wieder erfolgreicher sind. Ansonsten hoffe ich, dass wir die Klasse halten und auch nächste Saison wieder so viel in der zweiten Liga über den VfL diskutieren können.
Ja, danke für den Beitrag, Johannes Roggenkamp nach Sutthausen, bekanntes Gesicht in der Fanszene. Bevor wir die zur Trainerdiskussion kommen, die wir gleich spielen, vielleicht nochmal den letzten Gedanken aufgegriffen mit Blick auf die vielen Rotationen im Zentrum. In der Tat ja auch eine Geschichte, die, obwohl auch bei Tune viel rotiert worden ist, in seinen beiden Jahren zum allergrößten Teil schon anders war, ne? Wo eben Tafazofa und Blacher das Ganze zusammengehalten haben. Auch in der zweiten Bundesliga, wobei da Blacher im zweiten Tune ja schon auch ab und zu mal weiter nach vorn gerückt ist und vielleicht nicht mehr den klaren Sechser gespielt hat, den er zuvor gespielt hat.
Ja, ist auch so ein Punkt, was, finde ich, Johannes Roggenkamp sehr gut zusammengefasst hat. Also eine sehr gute Analyse, muss man sagen. Ja, und über dieses mangelnde und fehlende Gerücht haben wir uns ja vergangene Woche auch schon ein bisschen unterhalten. Das ist in der Tat ein großer Punkt, glaube ich, gewesen, dass wir bis heute dieses Gerüst einfach nicht erkennen konnten. Klar, da waren mit Kühn, Bermann und Trapp drei Leute, die aber, sage ich mal, nicht diese Leistung gebracht haben. Auch ein Trapp, den haben wir ja in der vergangenen Saison wesentlich stärker erlebt. Ja, also er ist jetzt Kapitän, aber seine Leistungen, wenn wir die jetzt mal einzeln durchgehen würden, im Vergleich zur Vorsaison, fallen nach unten. Ne? Und ja, und dann nach vorne hin, klar, Blacher, Tafazofa waren unter Tune die beiden. Wir haben es ja immer wieder auch geschrieben und Tune hat es ja auch immer wieder gesagt, der verlängerte Arm des Trainers. Die wurden relativ schnell hier auseinandergerissen. Ja, vielleicht war das ein Punkt, ja, dass man so ein Erfolgsduo auf der Sechs hätte man vielleicht lassen müssen. Das sind im Grunde Leitwölfe in der Truppe immer gewesen, seitdem sie hier sind. Und die beiden haben ja kaum in einem Spiel zusammengespielt. Ne?
Ich kann mich noch erinnern, als der Reis-Transfer verkündet worden ist, wo man sich einerseits, also da hatte ich eigentlich zwei Gedanken im Kopf. Der erste war natürlich so, boah krass, FC Barcelona, 100 Millionen Euro, also dieses ganze Brimborium, was damit da dranhängt, also die festgeschriebene Ablöse in seinem Vertrag beim FC Barcelona, für das nur noch zur Ergänzung, bevor Verwirrung entsteht. Aber der zweite Gedanke war bei mir persönlich dann tatsächlich so, boah, Tafertruffer Blacher war eigentlich immer das Ding. Und ja, so einen Reis holst du ja jetzt auch nicht, um ihn erstmal auf die Bank zu setzen. Ne? Deswegen finde ich den Gedanken von Rocky irgendwie auch spannend, dass er sagt, lass den doch mal auf der 10 spielen, weil dass er das könnte, glaube ich schon, oder?
Das kann ich mir auch vorstellen, natürlich, klar. Und das sind jetzt alles diese Punkte, da darf man gespannt sein. Der neue Coach, wie der jetzt diesen wunden Punkten neues Leben einhaucht.
Das wird spannend. Wir haben vorhin ein bisschen zugeguckt bei der ersten Trainingseinheit. War ja durchaus ein bisschen gelöste Stimmung zu spüren, war zumindest mein Eindruck von dem Kurzbesuch, den ich vorhin gemacht habe, noch auf der Illushöhe. Und die Kollegen aus unserer Videoredaktion haben im Anschluss daran mit Marc Haider gesprochen. Hören wir mal rein, was der erfahrene Stürmer zu sagen hat.
Ja, ob das jetzt nur was mit dem Trainer zu tun hat, ist leicht zu sagen. In dem Falle war der Trainer das schwächste Glied. Wir haben alle unseren Teil dazu beigetragen, dass wir die Spiele nicht gewonnen haben. Da ist nicht einer alleine schuld. Aber die Entscheidung im Endeffekt fällen nicht wir. Sie wurde gefehlt und dementsprechend schauen wir jetzt nach vorne. Das, was war, war. Das war gestern und heute schauen wir nach vorne. Blick Richtung Heidenheim und das ist jetzt das Einzige, was zählt.
Erstes Statement von ihm so ein bisschen in der Rückschau gefallen. Nimmt auf jeden Fall die Mannschaft direkt mit in die Pflicht.
Ja gut, was soll er auch anders sagen? Das sind ja so auch die typischen Statements, wenn wir ehrlich sind, ne? Was so nach einem Trainerwechsel kommt. Ja, aber die Jungs müssen jetzt zeigen, dass es vielleicht auch anders geht. Hier und da ist ja auch schon hinter vorgehaltener Hand eben der berühmte Rucksack wieder ins Spiel gebracht worden, den sie jetzt in den letzten Wochen alle mit sich rumgeschleppt haben. Dieser Rucksack ist jetzt genommen, wenn es denn der Trainer war. Und am Samstag gegen Heidenheim bin ich gespannt, mit welchem Gesicht sich diese Truppe dann präsentiert. Ne?
In diesem Sinne vielleicht nochmal Marc Haider mit Blick nach vorne.
Klar, es kommt ein neuer Impuls, den wir hoffen natürlich auch alle mitzunehmen. Dementsprechend freuen wir uns auf die Trainingswoche. geben Gas. Das haben wir davor auch getan, aber wie es jetzt aktuell ist, wie gesagt, einfach diesen neuen Impuls mitnehmen. Hoffen wir, viele neue Impulse auch vom Trainer dann mitzubekommen und das direkt dann gegen Heidenheim umsetzen zu können.
Also das ist schon genau das, was du gesagt hast. Rucksack ist weg und jetzt einfach mal neu machen und gucken, was passiert. Also in diesem Sinne hat sich auch Florian Fulland uns gegenüber geäußert. Er hat für sich als wichtigste Aufgabe bezeichnet, ja, diese irgendwie bisschen gelöste positive Stimmung, die jetzt halt gerade so da ist, einfach weil man vielleicht den Eindruck hat, dass sich was verändert hat. Ja, zu transportieren und auszubauen. Das ist so ein bisschen die Methode, die er selber ansetzt. Als ich ihn dann gefragt habe, was ist so vielleicht so spielerisch-taktisch drin, da wollte er sich nicht so in die Karten schauen lassen. Ne? Das ist aber auch jetzt nicht weiter verwunderlich.
Also ich denke, das, was Marc Heider jetzt zum Schluss gesagt hat, neue Impulse, das ist auch so ein Punkt, was man in den letzten Wochen deutlich spüren könnte. Und was du ja auch vorhin auch schon mal angedeutet hast, dass man der Truppe den Kampfgeist, den Willen nicht absprechen konnte, aber man zunehmend in den vergangenen Wochen das Gefühl bekam, dass eben die letzten Impulse fehlten, dass die Mannschaft einfach nicht mehr diese letzten Prozente, das Rüstzeug dafür bekam, den Hebel umzusetzen. Nicht? Dass das Marco Rode vielleicht eben nicht, deswegen ist er ja auch wahrscheinlich gegangen, nicht geschafft hat, die Mannschaft so einzustellen, dass das sie aus diesem Tal rauskommt und da die falschen Entscheidungen getroffen hat.
Lass uns ein bisschen über Florian Fulland reden, der bisher die A-Jugend des VfL Osnabrück trainiert hat, ist vom SC Paderborn gekommen, hat dort sogar schon auch ein bisschen Profi-Erfahrung gesammelt, weil er dort ebenfalls schon mal als Interimstrainer für ein, zwei Spiele, meine ich war es, die Verantwortung getragen hat. Junger Trainer, motivierter Trainer im Fußballlehrer-Lehrgang. Kann man sich vorstellen, dass er vielleicht sogar derjenige ist, der ähnlich so, wie es damals beim Tune-Effekt war, jetzt einfach reinkommt und durchstartet mit der Profimannschaft? Was glaubst du?
Naja, der Tune-Effekt, der war ja am Anfang auch nicht gegeben. Nicht? Also der hat ja im Prinzip auch die ersten Spiele alle verloren. Damals, Daniel, ne? Wenn wir uns daran erinnern. 0-2 gegen Magdeburg und dann in Rostock auch verloren. Ja, also ich bin gespannt. Du hattest ja am Anfang auch schon angesprochen, das Interview mit Benjamin Schmedes, was wir heute Abend auch geführt haben. Da habe ich Benjamin Schmedes natürlich auch zu dieser Frage oder die Frage gestellt, was ist denn, wenn er im Grunde so einen furiosen Start jetzt am Samstag hinlegt, die Truppe total überzeugt und einen grandiosen Sieg gegen Heidenheim feiert. Benjamin Schmedes schließt natürlich nichts aus, er hat uns auch keine konkreten Namen jetzt genannt, was er vorhat. Ja, aber da bin ich auch gespannt, wie dann der VfL reagiert, wenn man da plötzlich sehen, aha, also es könnte auch mit ihm gehen. Wobei das ist natürlich auch ein Stück weit ein Bankspiel, ne?
Ja, zumal man ja schon erwähnen muss, dass diese Belastung in dem Fußballlehrer-Lehrgang, klar, in Corona-Zeiten sieht das alles ein bisschen anders aus, auch was die Präsenz dort vor Ort angeht, aber sie ist trotzdem noch hoch, da wird viel gefordert und die entscheidende Prüfungsphase würde halt schon zusammenfallen mit der möglicherweise dann auch entscheidenden Phase des Abstiegskampfs mit dem VfL Osnabrück in der zweiten Fußball-Bundesliga. Insofern bräuchte Fulland mit Sicherheit dann zumindest auch noch irgendwie Unterstützung, dass er das dann so ganz komplett alleine durchzieht, ist stand jetzt wahrscheinlich eher weniger vorstellbar. Und ja, Benjamin Schmedes sagt ja auch ganz klar, dass er auch sucht gerade. Wobei Fulland, ich konnte ihn gerade eben kurz sprechen nach dem Training, er sagte auch, er sieht es jetzt schon für sich als klare Chance, sich auch jetzt schon zu beweisen, einfach mit guter Arbeit zu überzeugen. Ja, ließ natürlich auch durchblicken. Ich meine, wer den Fußballlehrer macht, der will jetzt nicht auf Dauer abseits des Profifußballs arbeiten, das ist ja auch klar. Insofern hält er für sich das auch alles offen, aber er sagt auch, jetzt die Absprache ist klar, Interimstrainer, und er hat auch kein Problem damit, ne, ins zweite Glied zurückzutreten. Insofern ist da jetzt scheinen alle Fronten geklärt zu sein und sie würden sich zumindest daraus keine Probleme entwickeln, unabhängig davon, wie schnell Benjamin Schmedes jetzt Nägel mit Köpfen macht bei der Nachfolgersuche. Ne?
Nee, und ich glaube auch, also das ist schon, ob das jetzt tatsächlich der richtige Weg wäre, die Belastung des Fußballlehrer-Lehrgangs, den er dann parallel noch hat und dann in dieser Situation. Ich glaube, das ist eben, was ich meine, Babang-Spiel, das könnte eben gefährlich werden, wenn, klar, es kann natürlich sein, dass am Samstag die Mannschaft gewinnt, ja, aber das dann zum Anlass zu nehmen und sagt so, das ziehen wir jetzt bis zum Ende der Saison durch, das kann dann auch gefährlich werden, nicht? Und ich glaube aber, dass Benjamin Schmedes das sehr gut auch im Blick hat, in dieser Richtung.
Dann bleibt die Frage, wer soll es machen? Wir haben natürlich auch dazu unsere Hörer gefragt und hören mal, was die glauben, was der neue VfL-Trainer können soll.
Ich habe so meine Bedenken, jetzt den A-Jugendtrainer zu installieren, obwohl er noch nicht mal ein Fußballlehrer ist und noch keinen Lehrgang bestritten hat, halte ich für problematisch.
Ich glaube, jetzt braucht es einen Trainer, der vor allem über die Motivation kommt. Fußballerisch ist die Mannschaft gut. Sie hat aber momentan irgendwie das Selbstbewusstsein nicht, das auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, jetzt ist ein Trainer wichtig, der die Jungs motivieren kann. Also beispielsweise der schon genannte Uwe Koschinat wäre vielleicht da eine Idee. Und es ist, glaube ich, auch sinnvoll, schon mit Weitsicht einen Trainer auszusuchen, dass man jetzt sich nicht bis zum Saisonende schleppt mit einem Interimstrainer, der sofort weiß, dass er nur Interimstrainer ist, sondern dass man an einer Lösung arbeitet, die auch mittel- oder langfristig den Erfolg bringt. Weil der VfL kann sich nicht leisten, mehrere Trainer zu bezahlen. Und das wäre dann kontraproduktiv, wenn man jetzt wieder auf den Trainer setzt und das nicht konsequent durchzieht.
Ich hoffe, wenn es irgendwie finanziell machbar ist, dass man einen Trainer mit zweitiger Erfahrung holt, der dann vielleicht das Ruder rumreißen kann. Zeit ist ja noch. Allerdings, der Trainerwechsel hätte in meinen Augen auch nicht später kommen dürfen.
Jo, jetzt einen erfahrenen Mann holen und dann wird alles gut. Stefan, war jetzt nicht so die Strategie des VfL in den letzten Jahren, wo man ja vor allem auf eigene Kräfte gesetzt hat mit Thune und Enox und ansonsten davor beim Nachbarverein Sport von der Lotte sich bedient, damals auch mit Bike Walpurgis. Also gestandener Zweitligatrainer wäre auf jeden Fall ein relativ neuer Move, zumindest in der jüngeren Vergangenheit.
In der Tat, wobei ich aber glaube, dass es der richtige Weg dann ist. Also Uwe Koschinat wird ja immer wieder genannt. Ne? Und du hast ja gestern, wie zu lesen war, ja auch schon mit ihm telefoniert. Du hast mit Kramotzes telefoniert. Erzähl doch mal, wie da so deine Eindrücke waren aus den Telefonaten.
Ja, Kramotzes hat die Kollegin gemacht. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Zu Uwe Koschinat kann ich sagen, also ja, wir kennen ihn ja als Typen tatsächlich, weil wir ihn einfach schon öfter erlebt haben. Der VfL hat sich mit Fortuna Köln in der dritten Liga immer wieder spannende Duelle geliefert. Nicht immer unbedingt mit dem besten Ausgang für den VfL, muss man leider sagen. Bei diesen Spielen Fortuna Köln immer ein sehr unangenehmer Gegner gewesen, obwohl sie meistens jedenfalls in eigentlich tieferen Tabellenregionen unterwegs waren als der VfL. Ja, und da hat man aber auch gesehen, für was Koschinat steht, ne? Das ist nämlich ein körperbetonter Fußball. Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich das, was dem VfL aktuell so ein bisschen fehlt, weil spielerisch sind sie ja eigentlich gut unterwegs, aber so wenn man von Durchsetzungsfähigkeit spricht, dann ist es eigentlich das, was vielleicht so eine Koschinat-Truppe mal verkörpert. Ich glaube aber dennoch nicht, dass er dem VfL aktuell weiterhelfen kann. Also ich glaube nicht, dass er kommt, weil er eben halt auch auf dieses körperbetonte Spiel setzt, das du mit der jetzigen VfL-Mannschaft, finde ich, gar nicht umsetzen kannst. Wenn man mal die Truppen anguckt, die er immer trainiert hat, auch bei Fortuna Köln, was da für Jungs rumgelaufen sind mit dem Eberwein oder mit dem Keita Ruel, den er ja dann in Sandhausen später auch wieder hatte und da dann auch noch mit dem Behrens, der ja auch echt ein Schrank ist, dann hatten sie den Buhadus auch noch. Also das sind drei Stürmer, die von denen der VfL nicht mal einen hat. Also drei so Schränke vorne, wo man auch dann ganz klar das Spiel irgendwie drauf ausrichten kann. Und das kannst du eben mit dem jetzigen VfL-Kader ganz, ganz schwer bis gar nicht nur umsetzen. Und deswegen glaube ich persönlich nicht, dass er der richtige Mann ist. Er hat uns gegenüber auch gesagt, dass er noch nicht kontaktiert worden ist vom VfL. Das ist jetzt Stand gestern, also Stand Montag. Kann sich natürlich geändert haben, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er derjenige ist, den Schmiedes sucht.
Ich bin da eher anderer Ansicht, Benni. Ich glaube schon, dass der jetzt in dieser Situation genau weiterhelfen kann, so ein Uwe Koschinat. Und ich glaube auch, dass die Truppe das umsetzen könnte. Und dass jetzt, sag ich mal, mit diesen alten Fußballtugenden, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen auch wieder aus der für das Phrasenschwein, aber mit diesen alten Tugenden müssen jetzt diese Punkte her. Ne? Weg vom asymmetrischen Linksverteidiger und der hängenden Zehen, sondern jetzt muss auch mal die Blutgrätsche her. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber das ist ja das, was auch in den letzten Wochen fehlte. Und ich glaube schon, von den Charakteren her hat der VfL auch diese Spielertypen, die auch das umsetzen können, wenn so ein Koschinat an der Seitenlinie stehen würde. Ja.
Vorstopper fällt mir jetzt so als Wort aus der alten Fußballersprache ein. Heute sagt man vielleicht dann auch Sechser dazu, zumindest wenn man ihn so interpretiert wie der Uli Tapperzhofer, der ja da seinen Job macht. Insofern auch immer spannend, wie sich so Sprache entwickelt. Ne? Klar, wir haben vorher das humoristisch ja auch selbst genutzt. Ja, wir haben ja drei Namen reingeschmissen. Koschinat war einer. Gramotzis hat die Kollegin mitgesprochen. Der war wohl im Sommer auch schon im Gespräch, wobei ich da jetzt immer noch nicht den Eindruck habe, dass der am Ende in Osnabrück landen wird. Also da könnte ich mir vorstellen, dass der VfL vielleicht Lust hätte, ihn zu verpflichten, aber ich bin mir bei der Personalie nicht so sicher, ob Gramotzis sich in Osnabrück richtig sieht. Der hat damals in Darmstadt aufgehört, weil er ja nur ein kurzfristiges Engagement, Angebot bekommen hat und auch, weil er eigentlich sich selber vielleicht schon ein bisschen auf dem Weg weiter nach oben wähnte. Klar, jetzt ist er ein halbes, dreiviertel Jahr raus gewesen aus dem Geschäft. Die Jungs müssen sich dann auch immer wieder neu beweisen, aber ob der sich auf Osnabrück einlässt am Ende, da bin ich mir nicht so sicher. Und dann haben wir den Daniel Stendel noch genannt. Da haben wir uns auch ein bisschen im Austausch mit ein paar Kollegen so ein bisschen informiert. Einer, wo ja, der möglicherweise auf der Liste stehen könnte, der aber auch ganz gern mit dem Jörg Sievers zusammenarbeitet, der frühere Torhüter Colt Sievers von Hannover 96, wo ich persönlich mir so denke, so, oh, ob das dann in der Konstellation mit Rolf Meier passt, mit zwei Torhütern da im Trainerteam, ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung und höchst spekulativ natürlich, aber wäre jetzt nicht das allererste, was mir einfallen würde. Also meine persönliche Prognose wäre Stand jetzt, und das ist aber wirklich auch nur eine Meinung und jetzt nicht so furchtbar von kompletten Fakten untermauert. Aber ich glaube, dass es keiner dieser drei wird.
Ja, das wurde ja typisch für Benjamin Schmedes, ne? Also das hatten wir in den vergangenen Jahren ja auch immer. Immer wenn wir spekuliert haben und heiße Namen ins Spiel gebracht haben, dann kam es ganz anders. Und so wird es vermutlich jetzt hier auch sein, ne?
Genau.
Was, man muss ja auch sehen, also das waren jetzt drei, vier Namen, die wir da ins Spiel geworfen haben. Aber der Trainermarkt ist ja momentan voll mit Leuten, die in Frage kommen. In der Rund ein Lieberknecht gibt's noch. Und es sind so viele, die auf eine neue Beschäftigung warten. Also das wird spannend.
Wir können mal ruhig noch ein paar sagen, weil wir haben tatsächlich auch mal so ein bisschen geforscht. Wer ist denn so mit diesem Profil Zweitliga-Erfahrung so zuletzt unterwegs gewesen? Alois Schwarz könnte man da noch nennen. Zuletzt in Sandhausen, Nürnberg und in Karlsruhe unterwegs, aber auch eigentlich eher einer, der also für mich so ein bisschen in den Koshinat-Baukasten gehört. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fußballtrainer und zwar noch krasser körperbetont als Koshinat, glaube ich. André Schubert wäre vielleicht möglich. Alexander Nuri ist ja auch im Treffpunkt schon immer mal wieder gefallen mit seiner Osnabrücker Vergangenheit, allerdings bei seinem letzten Zweitliga-Engagement in Ingolstadt überhaupt nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Jens Keller ist auf dem Markt, wobei der letztes Jahr natürlich in Nürnberg im Abstiegskampf auch nicht zu überzeugen wusste und auch mit seiner Art, ja, er ist jetzt auch nicht der mega Euphorieverbreiter, sag ich mal. Das zeichnet ihn nicht aus. Er ist ja eher analytisch unterwegs und da weiß ich nicht, ob das momentan dem VfL so super gut zur Geschichte stehen könnte. Ja, genau. Und Lieberknecht hast du ja selbst schon genannt. Das wäre vielleicht noch einer, wo man sagt, na, der bringt vielleicht beides so ein bisschen mit, ne? Also der Kampf, aber der lässt schon auch Fußball spielen und der hätte wahrscheinlich auch diese Ansprache, die Jungs aus einer Lethargie so ein bisschen rauszureißen.
Ja, genau. Das passt auch so in die Kategorie, so ein halber Malocher-Typ auch. Und was mir jetzt auch zu Stendel dann einfällt, der würde auch in diese Kategorie Malocher-Typ passen, aber du hast völlig recht, mit Sievers zusammen im Duo, wenn die tatsächlich nur im Zweierpack zu haben sind, dann weiß ich nicht, dass auf der Torwarttrainerposition, da gibt es für mich keine Diskussion, da ist Rolf Meier gesetzt.
Da wird es auch keine geben.
Ja, würde nur wieder Konfliktpotenzial hervorrufen, das glaube ich schon. Ja.
Wobei Sievers natürlich, der firmiert jetzt mittlerweile, soweit ich weiß, tatsächlich auch als Co-Trainer und nicht mehr als Torwarttrainer. Aber er war ja auch lange Torwarttrainer und da könnten sich einfach Dinge entwickeln, die man halt vielleicht dann auch von vornherein vermeiden will irgendwie als VfL. Was natürlich auch wieder sein könnte, dass Schmedes einfach wieder irgendeinen aus der Kiste zaubert. So Capretti aus Verl oder den Enrico Maaßen, Rödinghausen, jetzt Borussia Dortmund 2, die stehen zwar klar alle unter Vertrag im Moment, aber wenn die so einen Ruf aus der zweiten Liga kriegen würden, könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, dass so eine Vereine gegen ein paar Euro dann auch gar nicht anders könnten, als die dann ziehen zu lassen, wenn die Trainer vor allem selber dann auch noch Osnabrück möchten. Ne?
Naja, klar, für die wäre das ein Ritterschlag, wenn jetzt tatsächlich so eine Anfrage käme aus der zweiten Liga. Ne? Das sind sicherlich auch alles Trainertypen, die vermutlich eine erfolgreiche Zukunft vor sich haben. Aber das ist, glaube ich, auch genauso wie die Fulland-Nummer, was wir eingangs sagten, gefährlich. Ne? Das kann natürlich auch, wie bei jedem Trainerwechsel, komplett der Schuss nach hinten losgehen. Ne? Und dann heißt es dann natürlich wieder, ja, warum hat man nicht eingenommen, der tatsächlich schon Abstiegskampf erprobt ist, am besten in der zweiten Liga das schon mal mitgemacht hat. Und das können ein Rico Maaßen und auch ein Capretti aus Verl derzeit nicht vorweisen.
Genau. Ja, jetzt wollen wir uns gleich nochmal anhören, was Benjamin Schmedes mit dir im Gespräch im Videointerview noch gesagt hat.
Ja, gerne.
Ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt irgendetwas in irgendeiner Weise auszuschließen, weil ich mich meiner Option minimieren würde. Es ist aktuell nicht angedacht. Es ginge aber statuarisch, ginge es, weil er behandelt wird, wenn er sich in dem aktuellen Fußballlehrer befindet, wie jemand, der den Fußballlehrer hat. Also das heißt, ich habe jetzt seitens des Verbands zumindest mal nicht den Druck nach 14 Tagen, das wäre die Frist bei jemandem, der das eben nicht, auf den das nicht zutrifft, ihn da tauschen zu müssen.
Insofern auf jeden Fall, das muss man vielleicht auch noch klarstellen, er muss nicht ersetzt werden, so wie es damals bei Joe Enox war im Zweitliga-Jahr, als der VfL abgestiegen ist, als er von Baumann übernommen hat, wo dann der Heiko Flottmann ja offiziell als Chef firmiert hat, einfach nur, weil er den Schein hatte. So eine Installation eines Teamchefs und Trainers, wie man es dann ja möglicherweise nennen könnte, wäre also Stand jetzt überhaupt gar nicht notwendig. Florian Fulland hätte auf jeden Fall jetzt schon statuarisch die Macht, das weiterzumachen. Das ist der entscheidende Punkt. Insofern natürlich dann auch eine Option. Also man kann auf jeden Fall sich jetzt das Heidenheim-Spiel gönnen und mal gucken, was passiert.
Genau, so wie wir das ja auch schon gemutmaßt haben, ja.
Mhm. Wir hören weiter, Benjamin Schmedes.
Na, vor allen Dingen muss ich die Überzeugung haben, dass derjenige in der jetzigen Situation schnell in die Situation kommt, richtige Entscheidungen treffen zu können. Wenn dabei auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, dann ist das mit Sicherheit kein Nachteil. Und dementsprechend ist das auch durch mich zu bewerten. Ist es ein absolutes Ausschlusskriterium? Das ist relativ schwer, wenn man beim VfL Osnabrück ist und gewisse Rahmenbedingungen einhalten muss. Dementsprechend jetzt den Kreis dahingehend zu minimieren, wäre sicherlich nicht angemessen. Aber natürlich ist es sinnvoll, wenn man die Überzeugung gewinnt, dass jemand in der Situation relativ schnell die Situation erfasst und richtige Entscheidungen treffen kann.
Ah, das macht er ja gut, auch der Benjamin Schmedes, ne? Durch seine Formulierungen lässt er immer relativ viel offen, auch immer relativ viel Interpretationsspielraum. Beispiel, ja, Zweitliga-Erfahrung würde natürlich helfen, aber es ist jetzt auch kein K.O.-Kriterium, wenn noch nie jemand in der Liga wirklich auch Trainer war. Also das heißt ja dann, der sollte schon sich auskennen, das beobachtet haben, aber es muss jetzt kein Alois Schwarz oder Thorsten Lieberknecht sein.
Nein, genau. Also er lässt alles offen, so ist es halt, nicht? Und natürlich, das sagt er ja auch ganz offen, wenn er zu der Überzeugung kommt, dass so ein, sagen wir einfach mal Capretti, dass das der so überzeugend in den Gesprächen auftritt, dass Benjamin Schmedes und seine Mitstreiter die totale Überzeugung haben, das ist genau der Mann, der uns jetzt in diesen letzten 13 Spielen die entsprechende Sicherheit geben kann und aus dem Keller mit der Mannschaft kommt, ja, dann sind auch solche Entscheidungen möglich. Also ich halte im Moment vom Bauchgefühl her alles für vorstellbar. Also da ist viel Luft nach oben und der Spekulation ist Tür und Tor geöffnet.
Spannende Zeiten beim VfL Osnabrück. Wir werden es weiter beobachten. Geht ja jetzt direkt schon weiter. Der neue Geschäftsführer Geschäft, hätte ich jetzt fast schon gesagt, im Vergleich zum Geschäftsführer Sport. Michael Welling wird vorgestellt morgen. Dann wird Benjamin Schmedes auch wieder sprechen und mit Sicherheit auch wieder was zur aktuellen Trainersuche sagen, wobei es da noch keine großartigen Neuigkeiten wahrscheinlich geben wird. Das ist dann der nächste Punkt. Wird ja hinterher dann auch spannend sein zu erfahren, inwiefern dann so ein Mann wie der Michael Welling auch schon eingebunden sein wird in die Trainersuche. Es wird ja auch nicht völlig an ihm vorbeigehen. Erster Eindruck von ihm, spannender Typ, ne? Also mit seiner Rot-Weiß-Essen-Vergangenheit und Mainz 05. Da könnte ein anderer Stil einkehren beim VfL Osnabrück in der Geschäftsführung, als es zuletzt mit Jürgen Behlen der Fall war, ne?
Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber du hast ihn ja überraschenderweise am Samstag
genau, er war in der Veranstaltung, die sich aus dem VfL-Bündnis gebildet hat, mit in der Videokonferenz mit am Start. Da ging es darum, die Geschichte des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers in der Gartlage zu Zeiten des Nationalsozialismus ein bisschen ja zu erforschen, das ein bisschen klarer freizulegen, was damals passiert ist und vor allem halt auch sich zu überlegen, wie kann der VfL vielleicht auch eine würdige Erinnerung an diese Zeit damals schaffen, weil das neue Trainingszentrum möglicherweise auf dem Gebiet oder zumindest am Rande des Gebietes entstehen soll, wo das damals stand. Also das wird eine spannende Aufgabe. Da hat der Michael Welling sich auch schon mal ein bisschen reingeschaltet um zwei Dinge. Das hat er auch gesagt. Also mich interessiert die Sache und mich interessieren vor allem die Menschen, die hier unterwegs sind. Menschen, das VfL-Bündnis, das Tradition lebt von Erinnerung, die ja preisgekrönt sind, ne? durch den renommierten Julius Hirsch-Preis im vorvergangenen Jahr, eben wegen ihrer Erinnerungsarbeit. Da ist die Violet Crew mit dabei, ist das VfL-Museum mit dabei, da ist das Fanprojekt mit dabei und die Fanabteilung. Haben sich auch viele zu Wort gemeldet und schon aktiv daran teilgenommen. Das sind so die ersten Schritte. Aber es wird auch noch eine spannende Geschichte, weil am Ende natürlich der Verein auch mitzureden hat, was dann genau gemacht wird, wie erinnert wird, ob man vielleicht tatsächlich sogar nochmal irgendwelche Untersuchungen macht zur Historie, was dann ja natürlich auch wieder in Abstimmung stattfinden muss mit den Bauplänen des VfL, die ja auch nicht ewig in Verzug geraten sollen. Also da steckt viel drin und ich glaube, da wollte der Michael Welling schon direkt mal auch ein bisschen schnuppern, wieso die Befindlichkeiten sind. Mit Sicherheit ja kein schlechter Move.
Ganz anderer Typ, ganz genau, das ist so, aber ja, muss man einfach abwarten und da einfach schauen, wie das in den nächsten Wochen dann wird. Der hat sich sicherlich auch einen anderen Amtsantritt vorgestellt, das wird er morgen dann ja erzählen, um gleich hier mit so einem Trainerwechsel konfrontiert zu werden. Aber gut, er ist ein spannender Charakter, das glaube ich auch.
Wir werden das weiter beobachten. Stefan, wir wären so thematisch, glaube ich, durch. Hast du noch einen Punkt, der irgendwie wichtig wäre, außer deinen Tipp fürs Heidenheim-Spiel, dass du wieder beobachten wirst für uns, soweit ich informiert bin?
Den Tipp, ja, müssen wir mal, das kann ich jetzt am Freitag sagen. Da muss ich jetzt nochmal beobachten. Das ist ja auch so ein Punkt, Benny, wo wir auch in den letzten Wochen hier und da aus der Leserschaft immer mal Kritik bekommen haben. Das vielleicht nochmal zum Schluss. Warum wir denn, wir haben ja in den letzten Wochen ja häufiger mal bei unserer Vorschau eine Niederlage getippt, ja. Und was uns dann der ein oder andere auch übel nimmt und sagt, ja, also wenn die Redaktion schon nicht mehr an die Mannschaft glaubt, wie sollen die denn dann aus dieser Abstiegszone rauskommen? Ist auch ein Thema, wo wir uns schon über Jahre hin den Kopf heiß reden, ne?
Ja, das stimmt. Ich kann mich mal erinnern an einen relativ euphorischen Tipp von mir auch. Das war das letzte Spiel vor Weihnachten. Ich meine damals bei den Stuttgarter Kickers unter Joe Enox, wo ich einfach mal spontan 5-1-Sieg getippt habe. Einfach in Erinnerung an diesen grandiosen Kantersieg bei Kickers Offenbach unter Wollitz in dem Jahr, wo sie fast aufgestiegen wären. Einfach, das war da tatsächlich das Ziel, mal Euphorie zu schüren, aber das war dann auch wieder nicht richtig, weil dann kam irgendwie so ein langweiliges Unentschieden mal nicht raus und dann mussten wir uns halt hinterher anhören, was das soll. Also da wäre der Gegner ja nur motiviert gewesen, wenn man irgendwie so einen Kantersieg auf einmal tippt. Also zu dem Punkt, wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber das Krasse natürlich, was natürlich auch aufgefallen ist in diesen Tagen, ist schon, finde ich, und das fand ich auch spannend, wie rau der Ton dann teilweise auch im Internet geworden ist. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht mal so sehr auf mich persönlich oder die Reaktionen auf unsere Texte beziehen, sondern auch vor allem auf die Protagonisten. Marco Grote hat das gesagt, Maurice Trapp hat da auch was anklingen lassen, wo man dann auch sagen muss, die Spieler sagen ganz oft, ich lese das gar nicht richtig, was in den sozialen Netzwerken steht oder in Fanforen wie dem Treffpunkt Lilia Weiß, wo ich aber sagen muss, jetzt so in den letzten Tagen ist die Diskussion dort eigentlich wirklich sehr gut gewesen und relativ wenig unter der Gürtellinie. Aber rund um das Darmstadt-Spiel oder direkt danach sah das schon anders aus, wo einfach dann auf Behauptungen aufkamen, dass das Tischtuch zwischen Marco Grote und allen Spielern schon im Sommer zerschnitten gewesen sei und solche Geschichten. Das ist dann einfach auch nicht fair. Also da muss man, klar sind die vielen Leute wahrscheinlich jetzt auch, haben schwierige Zeiten mit Corona, haben wir alle. Andere natürlich auch noch mal mehr als andere oder wir. Aber das ist mit Sicherheit ein Punkt, den man weiter im Auge behalten muss und wo man auch immer mal wieder aufrufen muss, da den Ton auch zu wahren, oder nicht?
Absolut, ja. Und ich meine, da haben wir ja in unserer Internetredaktion Gott sei Dank ja auch noch Leute sitzen, die so ein bisschen auf die Netiquette dann achten und ja, die Kommentare, die unter der Gürtellinie sind, die gehören dann gelöscht. Da stehen wir voll hinter. Das ist so. Diskussion gerne und herzlich willkommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da viel diskutiert wird. Aber bitte den Ton wahren. Das sollte schon sein. Letztendlich sollte man sehen, es geht hier nur um eine Trainerentlassung. Und da stecken auch immer noch menschliche Schicksale dahinter. Und zwei Leute, die jetzt erstmal ihren Job verloren haben. Ja, sie stehen jetzt nicht mittellos auf der Straße, das muss man auch sehen. Aber dennoch können wir, glaube ich, hier und heute zu 100% feststellen, beide hätten mit Sicherheit gerne weitergearbeitet.
Das stimmt. Und beide haben es auch verdient, genauso zu gehen, wie der Chef ja geschrieben hat, mit erhobenem Haupt, so wie sie gekommen waren. Und genauso sollte das sein. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, kippen wir ab in den Feierabend. Stefan, vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank auch an alle Hörer, die wieder mitgemacht haben und an alle O-Töne, die uns zugeliefert worden sind. Dank, spezieller Dank da auch an die Videoredaktion. Sie können die Interviews mit Benjamin Schmiedes und mit Marc Heider dort dann auf notz.de in voller Länge sehen. Den Podcast gibt's wie immer auf allen bekannten Podcast-Quellen, Apple, Spotify, Deezer und so weiter. Auch in der nächsten Woche sind wir wieder da. Wir überlegen uns, ob wir wieder eine Hörerfrage stellen, je nachdem, was passiert ist. Wir machen es aber auch abhängig von den aktuellen Ereignissen und vor allem wünschen wir dem VfL Osnabrück natürlich mal wieder ein Erfolgserlebnis am Wochenende gegen den ersten FC Heidenheim und warum nicht in dem Spiel unter Florian Fulland. Ganz besten genau. Dank fürs Zuhören und Grüße nach Hause in die Wohnstuben. Bleiben Sie zuversichtlich. Toi, toi, toi. Bis bald.
Bis bald. Ciao.